Hopcast,
der Craft Beer Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind wie immer Regine
und Stefan
und ja, begrüßen euch recht herzlich heute mal wieder zu so einer Art Live-Podcast von uns aus dem Studio und wir haben einen Gast.
Wir haben einen ganz besonderen Gast, nämlich meinen Büro-WG-Kollegen. Ja. Wir sind ja eigentlich eine Büro-WG, ja, genau. Es nennt sich offiziell Bürogemeinschaft, nämlich Rote 66, ja. In der Rote Straße 66. Und dort beheimatet ist Christoph Raffel. Und der Mann hat ein Büro für Wein und Kommunikation. Fand ich, als ich zum ersten Mal vor der Tür stand und diese Schilder sah, dachte ich mir, ach, das ist ja toll. Ich meine, da sitzt ein Mann für Wein und Kommunikation. Das passt natürlich super zu diesem Bierthema, das wir damals schon aufgebaut haben. Ja. Und wir haben ein gemeinsames Thema, beziehungsweise Christoph hat ein gemeinsames Thema angestoßen. Da war ich total dankbar, dass er gesagt hat, hast ihr da Bock, vielleicht mal mitzumachen? Und das nennt sich Bier-Wein-Hybrid. Da werden wir nachher noch mal ein bisschen drauf eingehen, weil erstmal gehen wir auf dich ein.
Okay.
Nämlich auf das, was du da so machst mit dem Original Verkorkt, das Online-Magazin für flüssige und überflüssige Eskapaden. Übrigens auch sehr schön.
Ja, das kommt natürlich ursprünglich von Loriot, ne? Also die klassische Szene, wo es bei den Hoppenstedts dann irgendwie, wo der Weinvertreter nach Hause kommt und eben die Flaschen aufreißt, so wie das eben Ende der 70er, Anfang der 80er noch üblich war und eben eingeschenkt hat und sich selber auch und dann mit zunehmender Trunkenheit halt immer wieder seine Weine anpreist und eben schreit, abgefüllt oder abgezapft und original verkorkt von Paul Huber und Söhne. Also das war eigentlich das, weil klar, Flaschen sind im Originalzustand eben original verkorkt, aber das Spiel mit dem Sketch von Loriot, das ist halt der deutsches Allgemeingut irgendwie. Das
war auch die Rüdesheimer Vogelspinne mit dabei?
Ja,
etwas,
sowas.
Etwas pelzig im Abgang.
Genau. Der schmeckt ja wie der zweite. Falsch, wie der erste.
Das ehrt dich, das ist auf jeden Fall eine schöne Hommage, tatsächlich. Du machst ja nicht nur original verkorkt, du machst ja noch so ein paar andere Sachen, deshalb ist es Wein und Kommunikation. Schön fand ich bei deiner Vorstellung, als ich sie las, Jahrgang 1972, einer der schlechtesten Weinjahrgänge überhaupt, und da hast du angefangen, dich mit Wein zu beschäftigen.
Ja, es war mir jetzt nicht in die Wiege gelegt, also weder ist es ein guter Weinjahrgang, noch komme ich aus dem Weingebiet.
Yeah.
Das heißt, es hat auch relativ lange gedauert, also vielleicht gar nicht so lange, also irgendwann mit 19, 20 Jahren habe ich angefangen, mich dafür zu interessieren und habe irgendwann, also mein Vater hat trockene fränkische Weine getrunken, sehr trockene fränkische Weine damals, die ich alle nicht mochte, also darüber bin ich nicht dahin gekommen, sondern ich bin einfach irgendwann unbedarft in den Laden gegangen und habe mir dann eben eine Flasche Wein gekauft. Ich habe damals schon gerne gekocht auch und dachte, das muss ich mal irgendwie zusammenführen. Und so fing das an. Erst die erste und dann die zweite Flasche. Und irgendwann habe ich mich angefangen, so ein bisschen einzulesen auch in das Thema. Mhm. Es gab, Anfang der 90er Jahre war das ja, gab es auch noch nicht so die Literatur, die es heute gibt. Es kam dann so peu à peu. Anfang der 90er war ja
auch... Da musste man noch richtig jagen, ne?
Ja, das war ja noch eine tiefe Krise im europäischen Weinbau, das muss man echt sagen. Mhm. Also da war der Glykolskandal in Deutschland und Österreich erst ein paar Jahre vorbei. Deutsche Weine waren früher gut, aber in dieser Phase waren die viel schwerer zu finden als heute. Das kam erst so mit einer neuen Generation, so um 2000 herum. So. Und nun hatte ich den Vorteil, dass ein Onkel von mir, der gar nicht so viel älter ist als ich, also wir hatten immer ein gutes Verhältnis, der hatte einen Bioladen aufgemacht Ende der 80er Jahre und hatte eben auch immer einen Hang zu Wein und hat dann auch recht viel Wein verkauft. Mhm. Und dann haben wir auch irgendwann angefangen, zusammen Veranstaltungen zu machen und so weiter. Ne? Mhm. So kam das dann und dann habe ich irgendwann angefangen, mir Weinnotizen zu machen und dann kam irgendwann die Zeit, wo man Blogs geschrieben hat und dann kam halt Original verkorkt. Und das war jetzt vor 12 Jahren etwa.
Mhm. Und Seit 2016, glaube ich, bist du selbstständig tatsächlich auf dem Markt unterwegs. Ja. Ich glaube auch als Dozent, als Moderator. Und du bist im Podcastwesen unterwegs, wo wir ja dann auch eine Verbindung gefunden haben.
Genau.
Mit mehreren, ne? Du machst einen mit Holger Klein.
Genau, ich mache einen mit Holger Klein. Der gehört ja so mit zu den ersten überhaupt in Deutschland, der Podcasts gemacht hat. So legendär mit Tim Pritlove. Not Safe for Work ist so einer der Urtypen sozusagen der deutschen Podcasts. Mhm. Und Holger Klein ist jetzt nun ein Freund von mir, den ich seit etwa 33 Jahren kenne. Und da und wir trinken halt auch schon länger zusammen immer wieder. Und da bot sich das
irgendwann an, auch bei Wein sagt man Podcast ja nicht saufen machen, Der Wein ist ja immer ein bisschen edler.
Nee, das kann man auch saufen. Das kann man auch saufen, wenn man will.
Darf man das oder kann man das?
Nee, das darf man auch schon mal. Also das darf man wahrscheinlich nicht so oft, sollte man auch nicht so oft machen. Mhm. Aber man darf Wein auch saufen. Also es gibt auch... das war ja auch so ein bisschen die Idee bei Originalverkorkt, so ursprünglich. Und das ist auch die Idee bei dem Podcast, irgendwie diesen Wein von diesem Sockel runterzuheben, dass das immer nur edel und besonders und so weiter sein soll. Wein soll halt auch, also ein befreundeter Winzer meinte, Wein soll halt gepinkelt werden. Ja? Das heißt, er soll auch getrunken werden. Und der darf auch gerne mal irgendwie, da darf auch gerne mal eine Flasche oder zwei weggezogen werden, finde ich. Ne? Ohne, dass man sich jetzt so großartig Gedanken drüber macht.
Ja.
Also ich meine, klar, ich sitze auch oft mit Leuten zusammen und wir fachsimpeln so einen ganzen Abend lang auch Spaß.
Ja.
Keine Frage. Aber man darf auch Wein einfach mal so trinken.
Und das machst du mit Holger dann, ne?
Das mache ich schon mal mit Holger, ja.
Beim Vrind-Podcast, was übersetzt heißt, wer redet, ist nicht tot, die Abkürzung
Vrind. Genau, das ist ein Zitat von Gottfried Benn.
Da hast du nochmal den Intellektuellen hier dann doch
rausgeholt. Nee, das ist ja nicht meins. Das ist Holgers.
Okay.
Holger hat ja, das ist im Prinzip eine Plattform für ganz unterschiedliche Formate, die er macht. Also im Prinzip ist das sein Podcast. Und ich bin da der Gast, wenn man so will.
Mhm.
Aber ich organisiere diese Reihe. Also er hat ganz unterschiedliche Reihen unter diesem Format. Eine ist halt Vrind-Flaschen. Und die organisiere ich im Prinzip, weil ich halt mehr Ahnung von Wein habe. Das ist einfach so. Und das ergänzt sich aber natürlich sehr gut, weil ich derjenige bin, der eben fachsimpelt. Und er ist derjenige, der einfach nur einen guten Wein trinken will.
Oh.
Und daraus wird dann halt auch eine Unterhaltungssendung. Also wir nennen das ja Wein-Unterhaltungssendung. Es ist keine Fachsimpelei eigentlich. Und die Leute können halt...
Live dabei sein,
tatsächlich. Und eben im Vorfeld die Weine auch bestellen.
Mhm.
Beim Winzer oder beim Laden, je nachdem. Und dann können die halt live mittrinken und über Chat dann halt auch reinschreiben, was sie so interessiert oder welche Fragen sie haben.
Und
so. Finde ich eine total charmante Idee. Dann gibt es noch den Wein am Sonntag. Den machst du ja alleine.
Ja, den mache ich alleine, genau.
Wenn man da eine Kurzempfehlung braucht für seinen Sonntagsbraten, nicht spontan, weil es sonntags vielleicht schwer zu kriegen, aber wenn man da ein bisschen vorplanen möchte, möchte man dann Sonntag vielleicht mal reinhören.
Genau. Ja, das ist dann schon so ein bisschen, dozierend. Ne? Da sitze ich halt alleine und dann erzähle ich halt ein bisschen was über den Wein und über den Winzer und über die Region und so. Mhm. Das ist dann schon ein bisschen mehr verschult. Ja, und ich
verquatschst du dich da auch mal?
Ja, das kommt schon mal vor. Also die letzte Folge war jetzt irgendwie 22 Minuten lang und ich versuche immer so 15 Minuten zu machen, aber dann war es doch irgendwie interessant, dies und jenes noch zu erzählen. Ja, also ich habe schon auch ein Mitteilungsbedürfnis dabei.
Mhm.
Sonst würde ich es ja auch nicht machen. Ne?
Ja, klar.
Okay. Ja, genau.
Ihr habt ja ein bisschen bei Wein, finde ich, weil du gerade eben sagtest, Wein soll man pinkeln. Ein umgekehrtes Problem als bei Bier. Bier möchte ja einfach gerne auch mal weg aus der Ecke und mit Genuss getrunken werden und auch mit einer gewissen Wertschätzung, also raus aus dieser Billig- und
das ist wirklich genau umgekehrt
Wirkungstrinker und ihr wollt mehr Wirkungstrinker eigentlich.
Ja, also die Idee bei diesem Vrind, also das mitzumachen war eigentlich, also es gibt so viele Leute, und das merke ich ja auch an den Reaktionen auf den Podcast, die einfach nicht wissen, wo sie mit Wein anfangen sollen. Also weil es natürlich, es gibt sehr viel, es wird immer so ein Bohai auch drum gemacht oder viele Leute machen ein Bohai, dann natürlich auch mit der eigenen Weinsprache und so weiter. Und wo fange ich an mit Wein? Ich habe mich selber am Anfang auch schwer getan.
Ja.
Also ich hatte irgendwie 2-3 Weinbücher und da überhaupt einen Überblick zu finden und wo kriege ich denn jetzt überhaupt guten Wein, in welchen Laden könnte ich denn überhaupt gehen, das ist gar nicht so einfach für viele. Und dann war halt meine Idee, wir bieten den Leuten aus meiner Sicht sozusagen gute handgemachte Weine, wo sie einfach ein Gefühl dafür bekommen, ja, wie solche Weine überhaupt entstehen und wie sie schmecken. Und darüber hinaus dann auch so einen kleinen Überblick über den deutschen Weinhandel, wo ich solche Weine erwerben kann. Und es gibt halt auch viele, die das hören. Und ganz viele von den Leuten haben vorher mit Wein wenig zu tun gehabt tatsächlich, weil die so aus Holgers Podcast-Bereich kommen.
Ja.
Und jetzt nicht keine dezidierten Weintrinker sind.
Okay.
Die sich überhaupt erst trauen, mal in einen Weinladen zu gehen oder auch in ein Weinbaugebiet zu fahren und sich dann mal und dann eben mal bei einem Winzer zu klingeln, ja, und zu fragen. Und das finde ich dann schön, weil das ist genau das, was ich oder wir damit eigentlich auch erreichen wollten.
Vorurteile abbauen. Genau. Da haben wir vielleicht dann, wir sprachen gerade eben darüber, dass wir ja eine umgekehrte Situation haben, was so das Verhältnis zu Bier oder Wein angeht. Mhm. Ich glaube, hier haben wir ja eine Schnittmenge insofern, als dass es ja beim Bier Vorurteile gibt, was soll der ganze Quatsch? Irgendwie, da werfen die eine ganze Mango rein und dann ist das was Besonderes. Ja, da hörst du ja oft noch diese ganze IPA-Kram und so weiter.
Ja.
Haben wir bei Wein ja, glaube ich, auch oft. Ne? Ich meine, was soll das? So ein Getränk für Intellektuelle und dann muss man dafür mindestens 16 Euro zahlen.
Ja.
Beim Bier haben wir oft diese Preisdiskussion. Wie siehst du das denn beim Wein? Wie teuer darf oder muss ein Wein sein?
Das ist ganz furchtbar in Deutschland, gerade in Deutschland.
Ja.
Also in Deutschland wird der Wein, der über den Handel verkauft wird, der liegt preislich im Moment im Durchschnitt bei knapp über 3 Euro den Liter. Also das sind jetzt die neuesten Zahlen. Bis ins letzte Jahr waren es unter 3 Euro. 2,84 Euro pro Liter Wein, der in Deutschland verkauft wird. Ja, das ist ja irre.
Mhm.
Das heißt, 60-70% dessen, was in Deutschland verkauft wird, wird über Discounter verkauft. Und dann kommt noch mal der Lebensmitteleinzelhandel dazu. Ne? Also Rewe.
Mhm.
So weiter und so fort, Rewe, Edeka. Und dann fängt es eigentlich erst an, interessant zu werden, also wirklich mit handgemachten Sachen. Das ist ja gar nicht mehr so viel an Spannbreite. Ja.
Oh.
Das heißt, Preis ist immer ein Kriterium oder das Hauptkriterium für Leute, die Wein trinken. Ja. Und das ist in keinem anderen Land so schlimm wie Deutschland. Also mit Bier, mit Wein, mit Fleisch vor allen Dingen auch natürlich, ne? Also mit Produkten, die ja eigentlich Genuss sein sollten, aber in großen Teilen dann dazu verkommen sind, letztlich nur Konsum zu sein, würde ich sagen. Das ist in diesem Land schon extrem.
Oh.
Ja.
Das heißt, so diese Preisfrage, wie teuer muss denn ein guter Wein sein, sollten wir uns hier gar nicht stellen, sondern unabhängig davon agieren. Das ist ja die Frage, muss ein guter Wein denn teuer sein? Ist wie beim Bier,
nein,
muss ein
gutes Bier teuer sein? Also erst ist die, ich würde sagen, erstmal ist die Frage überhaupt, wie definiere ich guten Wein?
Hm.
Geschmacklich ist das ja schon mal, kann das ja schon mal eine sehr große Bandbreite sein. Aber ich finde, man kann einen guten Wein erstmal darüber definieren, dass er zumindest grundsätzlich sauber vinifiziert wurde, also dass er keine Weinfehler hat. Und dass er meiner Meinung nach im Wesentlichen auch von Hand gemacht wurde und keine industriellen Wege hinter sich hat. Das ist ja wie Fernsehbier und Craftbier.
Ja.
Also ich plädiere halt für den Craftwein, weil die Diskussion wird bei Wein eigentlich nie geführt. Bei Bier ist es klar, es gibt sozusagen Bitburger und Co. und dann gibt es eben die Craft-Bier-Varianten. Aber bei Wein ist es genauso. Es gibt Unternehmen, die sehen aus wie Coca-Cola-Abfüllanlagen und produzieren Millionen von Liter Wein und nutzen dafür ausgefeilte Technik und auch ausgefeilte Zusatzstoffe. Es ist ja nicht so, dass wir in einem deutschen Bier haben wir nicht mehr das deutsche Reinheitsgebot, weil sie auch Enzyme und so weiter verwenden. Und die gleichen Enzyme werden im Wein auch verwendet. Ja? Plus eben Industriehefen, plus Säuren, die künstlich hergestellt werden und so weiter und so fort.
Aber alles, was dann hinterher raus ist, zählt ja nicht mehr sozusagen.
Zählt nicht mehr.
Das deutsche, deutsche
zählt nicht mehr. Aber es war mal drin. Und ob es wirklich raus ist, ist eben immer so die Frage so ein bisschen. Ne?
Ja, ich fand das mal, ich habe vor Jahren mal ein Weinseminar mitgemacht und für mich war das da irgendwie eine erstaunliche Offenbarung, dass ja gerade die ganzen Industrieweine einmal komplett zerlegt werden und immer wieder, wieder zusammengesetzt werden, sozusagen.
Genau. Also so diese
also
großen Gallo zum Beispiel.
Ja, genau.
Gallo das ist so ein typisches Beispiel dafür. Da wird gesagt, okay, die haben eben diese was auch immer, Kryoextraktion oder Schleuderkegelkolonnen, mhm. wo die Weine ihre Bestandteile zerlegt und dann wieder so zusammengesetzt werden, dass sie eigentlich von Jahr zu Jahr gleich schmeckt.
Genau, weil der Kunde gerade in den USA halt eben will, dass der halt auch wirklich immer gleich schmeckt und irgendwie dieses Naturprodukt eben nicht haben möchte. Ne?
Nee, genau. Ja. Genau, und das setzt sich halt dann zunehmend anderswo auch fort. Ne? Mhm. Ja.
Ja. Das ist, wir haben also viele Parallelen zwischen diesen beiden. Ja, zumal du dich ja sowieso parallelen, du hast dich ja auch schon ein bisschen mit Bier beschäftigt.
Ich habe mich auch ein bisschen, also ich bin jetzt kein Spezialist wie andere, aber ich bin so ein bisschen, ja, habe ich mich damit auch beschäftigt.
Du hast unter anderem ja auch ein Spiel rausgebracht.
Ja, ich habe sowas und das ist auch wieder die gleiche Richtung. Also meine Idee, also ich kann mich auf einem hohen Level mit über diese Getränke unterhalten, glaube ich, mit Fachleuten. Aber ich versuche halt, das auch auf einem Einstiegslevel immer zu machen. Und ich habe einmal für Bier und einmal für Wein für den Moses Verlag vor ein paar Jahren so ein Basisset entwickelt sozusagen. Da ist halt ein Quiz mit dabei, Fragen und Antworten. Aber da ist halt auch ein kleines Buch mit dabei über die Grundfragen, wie entsteht Bier und welche Stile gibt es. Mhm. Dann ist ein Poster mit dabei, sozusagen über die beiden großen Welten von obergärig und untergärig vergorenen Bieren. Und dann ist halt auch, was ich damals entwickelt habe, so ein Notizbuch dabei, was man auch nachkaufen konnte oder kann, sozusagen, wo ich mir einfach über ein Schaubild auch eintragen kann, wie schmeckt das überhaupt. Mhm.
Also, ja. Womit du irgendwann mal angefangen hast, als du eingestiegen bist in die Weinszene, sich Notizen machen, ist tatsächlich manchmal hilfreich. Genau. Wir machen das manchmal auch, weil du vergisst dann echt einiges und das hilft.
Ja, vor allem vergisst man tatsächlich ja auch, was man schon alles getrunken hat. Ja. Also anfangs denkt man noch, kann ich mich dran erinnern, und dann vor allem gerade, wenn du zweimal ein Bier bestellst, das du nicht magst, wo du dann denkst, so Mensch.
Ich weiß gar nicht, gibt es sowas wie Untappt für Weintrinker eigentlich? Weil das ist für viele ja die Gedächtnisstütze. Red Beer oder Untappt.
Ja,
habt ihr sowas?
Ihr
Weintrinker?
Cellar Tracker zum Beispiel. Format, wo du, was sehr schön ist, das Cellar Tracker, also da schreiben alle möglichen Leute eben ihre Erfahrungen rein, aber es ist gleichzeitig auch ein Kellertagebuch sein. Das heißt, ich kann mir da eintragen, welche Biere habe ich selber, welche habe ich wann wo eingekauft, wo getrunken und so weiter und so fort und wo lagern sie in meinem Keller. Und die Arbeit mittlerweile mit Vivino zusammen. Vivino ist eine App, wo Ähnliches passiert. Also wo auch das ist eigentlich das Zweite. Vivino ist sozusagen die mobile Form davon, wo ich eben auch ganz schnell ein Foto von der Flasche machen kann. Das wird dann mit der Datenbank abgeglichen. Dann sehe ich direkt sozusagen die Hintergrundinformationen davon und wer was bewertet hat und so weiter und so fort.
Ja, genau.
So und kann auch selber.
Und Tab raus, wo ich halt den Dings irgendwie einen Code scanne und dann die Sachen ja meistens schon hinterlegt und dann...
Das ist natürlich schon eine Riesenhilfe, um sich
zu merken. Genau. Also Untappt Red Beer und im Weinbereich ist eben Vivino und Cellar Tracker.
Dann stellen wir ja fest, diese beiden Geschichten, es gibt ja eh schon Biere, die sich dem Weingeschmack annähern. Wir haben einen überzeugten Biertrinker in unserem Weintrinker-Bekanntenkreis, der auch sehr auf diese Naturweine
und Orange Wines und halt so die Trends, die es da ja gerade so
abfährt.
Gibt. Und, und das da stellten wir dann für uns ja so fest, da ist eine ziemliche Ähnlichkeit da.
Ja, tatsächlich. Also sobald man bei Wein vor allem mit der Schwefelung runtergeht, werden Weine hopfiger, wenn man so will. Also dann gibt es plötzlich ganz viele Rebsorten, die irgendwie nach amerikanischen Aromahopfen schmecken.
Das ist schon faszinierend.
Das fanden wir tatsächlich auch faszinierend, dass es da eine Ähnlichkeit gab. Und umgekehrt gibt es die Ähnlichkeit ja auch, womit wir ihn wieder überzeugt haben, diese Barrel-Aged-Geschichten oder Champagnerhefen. Ja. Und unser Thema ja heute, so um 2015, 16 kam dieses Thema, glaube ich, bei uns hier in Deutschland auf die Bier-Wein-Hybride, oder?
Ja, so, ich würde sagen, so in der Ecke. Aber das ist natürlich wirklich noch ein Nischenthema. Ne?
Ja.
Was mir gerade noch einfällt, wo es auch ganz spannend ist, so die Ähnlichkeit ist Nelson Sauvin. Das ist ja dieser neuseeländische Hopfen.
Ja.
Und Sauvin ist natürlich abgekürzt für Sauvignon Blanc. Mhm. Und Nelson ist halt auch eines der Weinbaugebiete, die seit dem 19. Jahrhundert auch Hopfenanbaugebiet sind. Und wo dieser Nelson Sauvin tatsächlich auch einen gewissen Sauvignon Blanc-Geschmack hat. Also wo sich das auch ein bisschen ähnelt.
Stimmt, da liest man immer
von irgendwelchen
Saisons oder so, wo das halt stark verwendet wird und die dann echt sehr in diese Weißweinrichtung gehen. Ne?
Ja. Genau.
Wie ist es denn mit dir? Magst du diese Biere, die an Weine erinnern? Oder Weine, die an Biere erinnern?
Teilweise ja. Also wenn, also jetzt unbedingt so Nelson Sauvin und Sauvignon Blanc geht so. Aber ich bin schon ein Fan auch dieser sogenannten Naturweine. Oder ja, Naturweine nennt man sie ja hier eigentlich. Bisschen irreführend auch. Aber eben diese wenig... diese wenig geschwefelten Weine, die dann als Weißweine halt häufiger auch länger auf der Maische liegen, wenn das gut gemacht ist. Es gibt halt in dieser Szene immer noch recht viele Leute, finde ich, die es nicht richtig können. Und wo einfach fehlerhafte Biere rauskommen. Und dann gibt es aber auch wieder Leute, die unglaublich gut sind. Und also es ist halt ein Wagnis, mit wenig Schwefel zu arbeiten, weil eben dieser Vergärungsprozess ja schon eine ganz heikle Geschichte ist. Ich meine, damit haben sich die Leute irgendwie tausende von Jahren beschäftigt und da ist viel, viel gelaufen. Und Schwefel ist halt ja so ein bisschen sowas wie ein Antibiotikum. Das macht schon Sinn, das einzusetzen. Und wenn man das halt nicht einsetzt, dann muss man extrem sauber im Keller arbeiten und diese ganzen Vergärungen sehr genau beobachten. Weil gerade wenn man dann eben auch mit Naturhefen arbeitet, dann können solche Prozesse auch sehr schnell kippen. Und wenn man dann halt nicht schwefelt, dann hat man nachher halt teilweise massive Fehltöne im Wein. Oder bei manchen Weinen habe ich auch das Gefühl, die sind mikrobakteriell eigentlich gar nicht so, dass ich es trinken will.
Okay.
Aber es gibt Leute, die machen extrem gute Weine auf dieser Basis. Ja, auf jeden Fall. Und davon bin ich schon ein großer Fan.
Du hast uns 3 Beispiele mitgenommen von Bierweine, Brin. Vielen, vielen Dank für diese Ideen.
Ja, sehr gerne.
Und für deine Spende. Weil so leicht ist es ja gar nicht, an die guten Stücke ranzukommen.
Das stimmt.
Also schnell ausverkauft.
So ist es. Genau, die werden halt, und das ist natürlich schon mal das Erste, was diese Biere mit Wein gemeinsam haben, da irgendwo immer Wein bzw. ja vor allen Dingen Trauben mit dabei sind in einem Brauprozess, wird es halt nur einmal im Jahr gebaut.
Ja, das macht es natürlich schon mal begehrt.
Das macht schon mal begehrt und dann haben die meisten Leute halt auch mit sehr kleinen Chargen angefangen. Also wir haben hier jetzt zum Beispiel das Orca-Bräu vom Felix vom End, der hat, glaube ich, 600 Flaschen davon gemacht. Ja. Das ist echt wenig. Das ist wirklich wenig. Ja. Und,
und
Rosen haben wir hier. ja, das habe ich tatsächlich von einem Freund auch geschickt bekommen, letztes Jahr. Da gab es schon nicht mehr und ich habe es tatsächlich jetzt aufbewahrt, weil ich irgendwann mal ein paar von diesen Bieren nebeneinander stellen wollte. Und da ich jetzt auch noch einen Artikel drüber schreibe, bot sich das an, das in dem Zusammenhang mal aufzumachen. Ja, genau. Kühnkunst Rosen, was wir auch haben hier, das ist, glaube ich, in der ersten Charge oder im ersten Sud gab es 8.000 Flaschen, okay. Aber sie hatten irgendwie Bedarf für 100.000, ja, also ja, es gibt schon...
Ja, ich habe es so das erste Mal mitbekommen, Landgang, Hamburger Brauerei, macht ja auch den Hybridantrieb.
Anfang dieses Jahres.
Genau, neu damit rausgekommen und da hatte ich mit einem Kollegen drüber gesprochen, ihn selber aber noch nicht probiert. Also gelegentlich mal tatsächlich im Geschäft stehen sehen und immer auch gedacht so, kaufe ich das jetzt für 5 € oder nehme ich...
Also Zusammenarbeit. Das,
bisher noch nicht halt dazu gekommen ist zu trinken. Deswegen bin ich tatsächlich auch sehr gespannt.
Weil, das ist Zusammenarbeit mit dem Weingut Engel aus Rheinhessen im Falle von Landgang. Okay. Das wird dir sicherlich was sagen.
Ja.
Ja, es ist, du bist ein toller Bürokollege. Ich muss es noch, weil es einfach so eine schöne Anekdote ist, wenn du deine Tastings machst bei uns im Büro, dann kommt hinterher diese Mail. Es stehen ein paar Flaschen Wein da, es ist aber was über. Ihr trinkt es ja, das wäre ja desaströs. Ich habe da dann einige stehen oder du in dem manchmal nicht aus, sondern dann sind da immer so Reste, dann kommt die Mail, wer möchte, kann eine mit nach Hause nehmen und ihr ahnt gar nicht, wie schnell da die Türen aufgehen und alle in diese Küche. Und ich habe den großen Vorteil, mein Büro ist direkt neben der Küche.
Ja, das ist
ganz klar.
Ja, es wäre auch zu schade. Also ich meine, ich habe halt häufig Wein da stehen, den ich dann auch wo ich dann auch einfach mal 12 Weine oder so hintereinander eben verkoste und auch betexte oder bewerte, wie auch immer, für welchen Job ich das gerade mache. Und ich selber trinke sie natürlich nicht, weil es einfach der Gesundheit nicht förderlich wäre. Im Zweifelsfall nehme ich mir meine Flasche mit nach Hause, aber das wäre einfach zu schade, das alles wegzukippen. Ne? Also ich freue mich einfach, also gerade wenn es dann auch gute Weine sind, freue ich mich dann auch, wenn jemand anders noch was davon hat.
Ja, da hat Regina auch schon Sachen mit, die ich auch kannte und dachte, Mensch, da hast du ja ganz was Feines mitgemacht. Also,
mein Tipp, wenn ihr eine Büro-WG sucht, guckt, dass da so ein Typ wie Christoph mit drin ist. Das ist Gold wert. Auf jeden Fall ist es eine große Freude. Wollen wir mit einem anfangen?
Ja, machen wir das.
Einfach so, hast du irgendeine...
Ich glaube, ich würde damit anfangen.
Ja.
Damit kann man jetzt nicht hören. Es ist das Braunett von Kühnekunz Rosen aus Mainz. Mhm. Und hier steht jetzt gar nicht Kühnekunz Rosen drauf, sondern einfach nur Kühn und Schätzel. Weil Schätzel, Kai Schätzel ist der Winzer dazu, der also den Riesling geliefert hat. Und der ist auch nicht so weit entfernt von Mainz, der ist in Nierstein. Nierstein ist das älteste, also das Weinbaugebiet mit den ältesten Lagen wahrscheinlich in Deutschland. Hm. Das ist der sogenannte Niersteiner Rote Hang. Das ist so ein berühmter eisenhaltiger Schieferverwitterungsboden. Und auf dem halt einige der besten Rieslinge in Deutschland wachsen. Und der Kai Schätzel, der ist erst seit ein paar Jahren sozusagen mit seinem, soll man sagen, vielleicht seit 10 Jahren, das ist aber insgesamt gar nicht so lang, bekannt. Rheinhessen ist so dieses Anbaugebiet, wo es ein extremes Potenzial gab, was aber lange Zeit halt nicht mehr ausgeschöpft wurde. Mhm. Weil Deutschland halt eben auch in diesen 90er Jahren immer noch vor allem Fassweingebiet war. Die Leute haben Fassweine hergestellt und das an große Unternehmen verkauft. Mhm. Und haben sich nicht mehr getraut, eigene Weine zu machen. Die Eltern haben tolle Lagen, aber sie haben keine Weine mehr produziert. Und er hat halt wieder damit angefangen. Er hat sozusagen diesen Schritt gewagt und ist damit sehr erfolgreich.
Okay.
Ja.
Es brodelte ein bisschen.
Ja.
Ein bisschen Kohlensäure im Spiel auf jeden Fall.
Ja.
Hier.
Und ich habe jetzt dieses erste ausgewählt, weil es ist zwar sozusagen ein klassisches Pilz, also macht Pilzart gebraut, aber es ist ein sozusagen aromatisch sehr helles und auch ins saure gehende Bier. Also
eine schöne Schaumkrone.
Ja.
Ja.
Tatsächlich. Genau, trüb.
Macht viel Lärm.
Und macht viel Lärm. Genau. Und das nochmal.
Genau.
Die Traube kommt ja in den Gärtank dazu, ne? Also wir fangen an zu brauen und beim Gären kommt der Traubenmost hinzu, ne? So
ja.
Zur Herstellung.
Ja, also man kann es auf unterschiedliche Arten und Weise machen. Man kann direkt sozusagen den Sud aus Getreidemeische und Weinmeische machen. Man kann aber auch die Trauben später dazugeben.
Mhm.
Ja, also es gibt tatsächlich sehr unterschiedliche Varianten. Man kann praktisch auch man kann ja auch ein Bier fertig brauen, mehr oder weniger,
ja.
Und dann nochmal die Weinmeische reinschmeißen und das Ganze dann nochmal vergären lassen.
Mhm.
Das passiert zum Beispiel bei Cantillon in Brüssel.
Mhm.
Die machen das so mit ihren Lambics. Also die nehmen das fertige Lambic eigentlich, was schon 1,5 Jahre irgendwie gereift ist, in Fässern. Und dann schütten die so auf etwa 1 Liter Lambic, glaube ich, so 200 Gramm Trauben oder Frucht. Also das ist auch da habe ich das zum ersten Mal getrunken. Also die Belgier haben
Sind ja so Pioniere seit Anfang der 70er tatsächlich.
Genau.
Ne? Ich hatte es immer aufgeschrieben, dass Vigneron, Cantillon Vigneron oder ja. So, war so das Erste, was sie in der Richtung gemacht haben.
Genau. Mhm. Das heißt so, glaube ich, seit den 80er Jahren heißt es so. Und ich glaube, 72 hat der Van Roy das erste Mal einen Traubenlambic gemacht. Also einen Drüvenlambic heißt es. Klassischerweise machen die ja viele Biere eben mit Kirschen. Oder mit Himbeeren, da kennt man Krieg oder so.
Uh-huh.
Und er hat dann bei anderen Winzern gesehen, bei anderen Brauern gesehen, außerhalb von Brüssel, dass sie eben teilweise halt auch Trauben mit reinschmeißen.
Ja.
Und dann hat er das halt selber ausprobiert.
Ja.
Genau, dann hat er das Vigneron rausgebracht. Und das ist so, also für mich, glaube ich, das erste Bier mit Trauben, was ich kenne.
Hm. Also so, ja. Ich hatte ein bisschen geguckt und das war wohl tatsächlich auch das erste, mehr oder weniger, was es gab.
Ja.
Kommen wir zu dem, was wir hier in unserem Glas stehen haben.
Ich habe ja mal geguckt, wir sind natürlich in Deutschland, das darf dann natürlich nur heißen, ein vergorenes alkoholisches Getränk.
Ne? Genau, hier heißt es alkoholhaltiges Malzgetränk mit rotem Traubenmost. Das haben wir nachher noch. Es gibt zwei, drei, wo dann tatsächlich auch Bier draufsteht, weil sie eine Sondergenehmigung bekommen haben. Ich weiß gar nicht, wie es hier ist.
Ja, beim Orca wird das nicht sein, der ist in Bayern ja ansässig.
Genau, und dann auch noch von Franken.
Ja.
da steht, was steht denn da überhaupt drauf? Nee, da steht einfach nur Grape Ale drauf. Mhm. Was eigentlich ganz cool ist, ne? Ja, da steht gar nichts von Bier oder Malz oder sonst was.
Ja, was sagt da deine Weinnase dazu?
Also ich finde, vor allen Dingen ist es erstmal ein Bier. Mhm. Und tatsächlich geht es so ein bisschen in diese saure Bier-Richtung, sozusagen wie Gose ohne Koriander oder wie eine klassische Berliner Weiße, so ein bisschen.
Ja, genau, man ja. Das Säure.
Also
Säure.
Vor allen Dingen so eine Berliner Weiße, finde ich. Da ist die Säure sehr präsent. Ich finde, man hat jetzt in der Nase nicht unbedingt die Frucht vom Riesling drin.
Nein.
Gar nicht. Tatsächlich beim ersten Schluck habe ich gedacht, so ein schwaches Saures, ja, sozusagen. Mhm. Wenn du den zweiten Schluck hast, dann kommt da so eine Traube hinterher. Ja. Aber erst beim zweiten Schluck hatte ich das auch tatsächlich. Da hast du hinten am Gaumen, da kommt dann die Traube, die kommt da durch.
Ja, ja.
Ja, aber sehr rezent, ne?
Sehr rezent.
Ja.
Ja.
Aber tatsächlich würde ich es eher in der Bier als in der Wein. Richtung. Ja. Muss es immer diese Entscheidung geben? Eher Bier als Wein, eher Wein als Bier?
Ich glaube, es sind immer vor allem Biere.
Mhm.
Weil sie ja letztlich auch immer wie ein Bier gebraut werden.
Mhm. Mhm. Es kann ja sein, dass die Traube manchmal dominanter daherkommt.
Dass sie ein bisschen dominanter daherkommt.
Dann kann man ja sagen, vielleicht.
Ja. Können wir gleich mal gucken bei den anderen beiden,
mhm,
wie sich das da verhält. Aber ich finde, es sind erstmal Biere.
Mhm.
Ja.
Und das ist auch gut so.
Du bist der Genussmensch und der Koch. Was würdest du dazu essen?
Ich habe mich zu diesem Bier schon mit verschiedenen Sommeliers auch unterhalten, die es einsetzen in Restaurants. Und am besten funktioniert tatsächlich so fermentierte Sachen.
Mhm.
Fermentierter Fenchel, also Formen von fermentiertem Gemüse.
Okay.
Ja. Fisch geht dann natürlich irgendwie dazu. Aber gerade das funktioniert halt ziemlich gut wohl. Ja.
Ich finde es nicht schlecht, ich finde es im Nachtrunk ein bisschen, das ist halt der Unterschied zu einem Bier dann doch, es ist im Nachtrunk ein bisschen schwächer dann natürlich. Mhm. Irgendwie. Du hast da diese leichte Traube noch, aber nutzen halt da irgendwie wenig nach.
Mhm. Ist aber jetzt ein schönes Sommergetränk.
Definitiv.
Finde ich auch.
Ja. Ne? Mhm. Also 4,5% Alkohol.
Ist auch ein schöner Aperitif eigentlich. Ja. Also ich meine, es ist hell, es ist frisch, es ist säuerlich. Es hat eine ganz angenehme, leichte Frucht mit da drin. Also ich finde es, also ist unkompliziert, aber ein schönes Getränk eigentlich.
Ja.
Kommt in der 033 Flasche. Ja. Das machen die auch unterschiedlich von den Größen, ne?
Ja.
Mit einem unsäglichen Etikett. Tatsächlich.
Das ist ein bisschen schwierig. Also sie haben, glaube ich, irgendwelche klassischen Vorlagen dafür genommen. Aber wenn man ein paar Meter weg steht, dann erkennt man halt schon nichts mehr. Ne?
Also man darf keine Sehschwäche haben.
Nee. Aber sie haben auch so eine Frauenfigur immer drauf, ne? Bei Kühen sind die das nicht?
Bei diesem Mystic IPA, ne?
Mhm. Und sowas, ja. Mhm. Mhm. Genau.
Ja.
Sind auch Männer drauf, also je nachdem bei.
Hat er nicht so gesehen.
Männer hat er ignoriert.
Da ist eine Frau. Ich kann sie nur nicht erkennen.
Die ist aber ganz klein.
Lazart grau auf gelbem Hintergrund ist. Das ist dann schon hart.
So, falls jemand spülen möchte.
Der Unterschied beim Bier-Tasting ist ja, wir spucken nicht aus, ne?
Ja, in der Tat.
So, ich habe hier auch einen Bottich, damit wir hier.
Kommt dir das entgegen oder ist das ungewohnt?
Nee, das ist tatsächlich ungewohnt.
Hast du hier die ganze Zeit so einen Reflex und musst dich zusammenreißen? Du bist, glaube ich, in sehr überraschte Gesichter schauen.
Ja, das stimmt.
Genau.
Nun, müsste ich sagen. Er ist ein Weinkenner, die machen das da so. Was haben wir jetzt am Start?
So, jetzt haben wir dieses wirklich sehr seltene 600 Flaschen abgefüllte Silvana Grape Ale von Orca Brau in Verbindung mit Ohlinger, mit einem jungen Winzer aus Iphofen ist er, glaube ich. Also es ist fränkisch, ne? Also sowohl fränkischer Silvaner, das man verbindet Franken ja weintechnisch sozusagen mit dem, vor allen Dingen mit dem Silvaner. Mhm. Und gut, dann vor allen Dingen natürlich auch mit Bieren. Und der Felix vom End, der ist ja so eine, eigentlich auch so eine kleine Legende in der Bierszene, würde ich sagen. Ne? Ich meine, der hat also lange Zeit geblockt unter bierfreunde.de, glaube ich. Mhm. Und dann ist er irgendwann zu Heidenpeters gegangen und hat da seine Ausbildung gemacht. Und dann ist er zurück nach Nürnberg und hat eben mit der alten Ausrüstung vom Heidenpeter hat er dann angefangen mit Ockerbräu. Und macht da, finde ich, schon sehr feine Biere.
Auf jeden Fall, wir waren in Bamberg kürzlich, also bis nach Nürnberg haben wir es nicht geschafft, aber da schrieb er tatsächlich, warum kommt er nicht nach Nürnberg? Hm. Und haben da aber auch welche vom Fass getrunken von ihm, die waren toll. Also ja. Das muss man sagen, wirklich tolle Biere.
Und er hat ja immer so einen eigenen Dreh.
Entschuldigung, Lieblingsbier.de war es. Bierfreunde stimmt irgendwas nicht.
Gut, dass Sie es korrigiert haben, nicht, dass jemand das kommentiert später. Genau. Das hier ist ein belgisches Saison, das lässt er komplett vergären und dann im Lagertank auf Silvaner Traubenmost 3 Monate ruhen.
Ja,
was das ist, hier steht, irgendwie einer zweiten Gärung gleichkommt. Ja. Wegen der wilden Hefezellen auf den Trauben, die sich dann ans Werk machen, wie hier so schön steht. Und dann im dritten Schritt kontrolliert mit Weinhefe nachvergoren. Das heißt, hier hat er mal wieder einen Weg gefunden, der irgendwie anders ist. Ne?
Ja, aber es ist tatsächlich, das ist die belgische Variante. Ne? Mhm. So wie bei Cantillon eigentlich auch schon. Also wir haben eigentlich ein Bier und dann kommen eben diese Trauben dazu, die Frucht dazu, dann fängt dieser Prozess nochmal an. Gibt es übrigens beim Wein auch. Es gibt auch Weine, die, wo nochmal Most von einem anderen Wein reinkommt und wo dann auch nochmal vergoren wird. Amarone zum Beispiel. Beziehungsweise Valpolicella, der mit Amarone Most nochmal vergoren wird, nicht Amarone selber. Genau, und dann fängt halt nochmal durch die ganzen Hefen, die da mit reinkommen, fängt dann nochmal eine zweite Gärung an.
Warum machen Menschen sowas? Was meinst du? Ich finde es immer faszinierend. Ist das ein Teil der Evolution? Sind. Warum machen Menschen das?
Weil es Menschen gibt. Also es gibt auch viele, die sind es nicht. Aber es gibt einfach auch Menschen, die sind neugierig.
Ich glaube auch. Also man hat ja, glaube ich, auch so, was ich so in der Heimbrauer-Ecke mitkriege, da wird gerade ganz viel drüber über Hefestopfen tatsächlich gesprochen.
Okay.
Dass man nochmal eben halt eine zweite Gärung anfängt und nochmal nach der ersten Gärung nochmal nachstopft mit Hefe sozusagen und es dann nochmal vergären lässt. Also ich denke,
um was zu erreichen?
Naja, um einfach nochmal eine andere Geschmacksvariante reinzukriegen. Ne?
Ja.
Und ich glaube, da wird uns auch noch einiges erwarten. So. Also da habe ich auch schon einen Artikel zugelesen, die Menschen geschrieben haben und da passieren Dinge.
Nicht die künstliche Intelligenz, da bin ich beruhigt.
Nein, die künstliche Intelligenz ist ja nicht so weit. Sie kann ja nicht verkosten.
Das ist das Problem, glaube ich.
Sonst würde sie es tun.
Ja.
Da hast du Glück, deine Texte können nicht von einer künstlichen Intelligenz geschrieben werden.
Ja, da hast du eine Ahnung, ja. Also mein ehemaliger Arbeitgeber experimentiert schon damit tatsächlich.
Okay.
Es gibt schon Texte, die geschrieben werden von künstlicher Intelligenz. Die bewegen sich dann allerdings auch noch auf einem eher einfachen Niveau. Mhm. Aber für dieses einfache Niveau geht es schon. Es ist halt lernfähig, die Maschine. Ne?
Die Produktbeschreibung meinst du dann, solche Geschichten?
Genau. Produktbeschreibung zum Beispiel, das geht schon in gewissem Maße.
Aber so komischerweise, wir hatten ja mit einem Rohstoffhändler gesprochen, mit dem Brian Schlede, der ja auch sagte, man kann ja gucken, was zum Beispiel im Hopfen und so weiter drin ist, genau die Bestandteile, um zu sagen, okay, wenn wir den jetzt dieses Jahr nicht so gut kriegen, nehmen wir doch den, wo wir das im Prinzip auch alles drin haben, in dem Maße. Der Geschmack ist aber trotzdem nicht der gleiche.
Nee.
So, das ist dann natürlich, glaube ich, immer noch das Phänomen. Also du kannst natürlich verkosten, wird die künstliche Intelligenz nicht können. Zumindest vielleicht voraussehbar oder in absehbarer Zeit noch nicht. Ne?
Es gibt irgendwie so ein Startup in Kalifornien, die eben versuchen, große Weine nachzubauen, indem sie eben diese komplette Molekül und weiß ich nicht was Struktur eben nachbauen.
Mhm.
Die haben ja mit irgendwie letztes Jahr ziemliches Aufsehen erregt, aber was daraus jetzt wird und wie erfolgreich die damit sein werden, keine Ahnung.
Ja. Ja,
aber also sie sagen halt, dass sie irgendwann so Weinlegenden wie, keine Ahnung, 47er Chateau Cheval Blanc irgendwann sozusagen im Labor nachbauen können und dann hat man den gleichen Wein. Aber gut, ich meine, selbst wenn es funktionieren würde, will man das trinken? Also ich will es jetzt nicht trinken, aber...
Ja, das gibt bestimmt Leute. Das ist im Moment noch so ein Schritt, dass man es nicht möchte. Es gibt das ja in vielen Bereichen. Also ich kenne so aus dem Bereich von alten Gitarren ist es ja auch so, dass du genau gucken kannst, so was ist da genau, was sind die Bauteile gewesen und wie sind die genau gewesen zu der Zeit, wie ist der Leim gewesen und so weiter. Du kannst da natürlich sehr rankommen. Trotzdem ist es in dem Falle halt nicht eine 50 Jahre alte Gitarre. Mhm. Und das wird beim Wein wahrscheinlich ähnlich sein. Also, also vermute ich mal. Vielleicht liegt man da auch falsch, ist es dann irgendwann auch egal. Aber
was wir zu diesem sagen können, der hat ein unglaubliches Aroma, oder? Mhm. Also das ist ja, ich sitze ein bisschen weg von diesem Glas und das kam mir gerade rüber. Super, vielleicht liegt es auch an der steigenden Temperatur, die wir in diesem Studio haben, dass sobald die Sonne scheint, was ja draußen der Fall ist, die Temperatur hier aggressiv ansteigen
ist. Ja, das kann man sagen, irgendwann sind 60 Grad so im Sommer.
Was mich zur Temperatur bringt, wie kalt oder wie warm trinkt man diese Wein-Bier-Hybriden?
Ich glaube, ich würde es so bei 10 bis 12 Grad einschenken. Mhm.
Der riecht auf jeden Fall schon mal mehr nach Wein. Mhm. So. Ja. Und weitaus mehr nach Frucht auch.
Ja, Frucht, Wein und tatsächlich auch belgisch, finde ich. Also das ist schon ein sehr belgisches Bier auch. Und der riecht auch cremig, finde ich. Wenn ich das so sagen darf.
Darfst du. Hat eine schöne orangefarbene, Orangensaftfärbung, wenn man so will.
Sehr trüb.
Ja.
Auch wieder eine charmante Säuerlichkeit dabei.
Ich hätte es ganz anders erwartet von der Nase her.
Ja. Also ich finde es ziemlich gut.
Aber es ist tatsächlich dem Wein näher als dem Bier.
Es ist dem Wein näher. Aber wenn du es jetzt, also wenn du jetzt nichts von Wein wissen würdest, würdest du wahrscheinlich trotzdem nicht unbedingt drauf kommen, oder?
Wahrscheinlich nicht. Also man merkt schon, dass es die Basis eine Saison ist.
Ja,
das kommt auf jeden Fall durch.
Ja.
Und aber stimmt, wenn man das jetzt nicht, würde man denken, ja okay, das ist dann halt ein fruchtige Saison.
Fruchtige Saison.
Aber es ist sehr stimmig in sich, finde ich.
Ja.
Ja, und es hat eine schöne Herbe. Und ich finde, es hatte auch so ein bisschen was Erdiges, erdig-würziges.
Mhm.
Und das ist halt auch tatsächlich, finde ich, auch typisch für fränkischen Silvaner. Das kann der auch gerne mal haben.
Mhm. Prickelt auch schön auf der Zunge, ne?
Mhm. Ja.
So von auf der Zungenspitze.
Ja.
Mhm. Es schmeckt schwerer als die erste Variante.
Mhm. Ja, auf jeden Fall.
Definitiv.
Ja. Hat ja wahrscheinlich auch etwa doppelt so viel Alkohol, könnte ich mir vorstellen. 7,2.
Ja. 4,5.
4,5.
Mhm.
Wobei ich mich jetzt auch nicht gewundert hätte, wenn es 3 wären oder so. Also
ja.
Ja. Ja. Also das schmeckt man auch. Das hat nochmal einen ganz anderen
Wumms.
Ja, ganz anderen Wumms, eine andere Stoffigkeit.
Mhm.
Also finde ich schon stark.
Was würdest du dazu reichen?
Oh, dann wird es nochmal schwieriger.
Mhm.
Also bei diesen fermentierten Sachen würde ich sogar ein bisschen bleiben, aber ich würde, glaube ich, das verbinden mit einer recht bodenständigen, vielleicht sogar fränkischen Küche irgendwie. Also vielleicht eine Sauerkraut-Varianten, irgendwas mit Kartoffeln aus der Pfanne, Würsten vielleicht, Kalbswürsten oder sowas, könnte ich mir ganz gut dazu vorstellen.
Mhm. Er ist kein Vegetarier.
Nein, ich bin kein Vegetarier.
Ich dachte, ich sag dir das nochmal.
Ja.
Seid ihr beide Vegetarier?
Ja, wir sind ja sogar Schmalspur-Veganer. Also zu Hause, zu Hause so ja vegan und unterwegs haben wir es dann irgendwann aufgegeben, weil es zu stressig wird.
Okay.
Dann doch, weil ich auch früher auch jobmäßig oft so auf das vorhandene Catering angewiesen war. Und das wird immer besser in dem Bereich, aber so vor ein paar Jahren war das noch so ein bisschen schwierig. Dann konntest du halt irgendwie den Reis essen, so ohne alles.
Ja,
so.
Genau.
Das könnte man auch zu diesem Getränk hier nehmen. Das ist neutral, das kannst du überall zu
nehmen. Nein, wir haben tatsächlich von unseren Freunden, die halt eben, der Kollege, von dem wir erzählen, wo wir die Naturweine getrunken haben, die haben auch so einen Blog und die kochen halt zu Hause und laden dazu Leute ein und zeigen das auf ihrem Blog. Und dann, wenn sie halt vorher zeigen, was sie da...
Trinkspeisfein.
Ich nenne den Namen genau. Grüße an Manu und Nicola. Und wenn die dann manchmal Bilder hochladen, was sie da so zubereiten, dann sieht das manchmal aus, als wenn da ein Arm wieder angenäht worden wäre oder so. Oder so. Ach, das war, als wir irgendwie das Eisbein gewickelt haben oder so. Ich habe gerade vergessen, was es war. Ich habe gedacht, oh mein Gott, ja, das war es wahrscheinlich.
Genau. Na gut.
Ja, das kann schon eine große Sauerei sein. Das Ganze, aber...
Auf jeden Fall hat mich das, der überzeugt mich sehr.
Ja, das ist toll, ja, wirklich.
Das ist auch eine schöne Ausstattung, ne, finde ich. Mhm.
Und sind die denn auch, du sagst, der ist vom letzten Jahr, sind die denn auch lagerfähig demnach? Oder wie lange kann man die so lagern?
Ja, schon. Also das würde ich dem schon zutrauen, dass er einige Jahre schafft.
Also der Vinator, jetzt, den du jetzt aufgemacht hast, ja wahrscheinlich ohnehin, wenn der so auf Bockbierbasis ist.
Ja, genau.
In welcher Preisrichtung bewegen wir uns denn bei so einem Silvaner Grape Ale?
Das ist eine gute Frage. Die habe ich vorher nicht
definiert.
Das müssen wir noch recherchieren.
Ich weiß das nicht. Ich frage mal nach.
Das werden wir auf dem Blog dann nochmal erwähnen. Ja. Ne, so. Genau. Gibt es da auch so eine Preisspanne von bis, so grob? Oder bewegen die sich alle im selben Rahmen? Weißt du das?
Also die kleine Flasche jetzt vom Braunet, die liegt, glaube ich, so bei 5 Euro. Mhm. Und dann hast du aber auch... Hybride von 10 oder 15 Euro, glaube ich, dabei.
Okay. Ja. So, wir sind jetzt dunkel, rot.
Jetzt haben wir noch mal was Rotes dabei. Also es geht natürlich nicht nur mit weißen Rebsorten, sondern es gibt ja noch mehr Varianten sozusagen. Also bei Michaela gibt es halt noch eine Variante mit sozusagen dänischer Braumeister, in Belgien gebraut, aber eben mit deutschem Riesling von der Mosel. Das machen die auch schon seit einigen Jahren. Ja.
Das ist jetzt der Vinator, nichts für eingefahrene Gaumen.
Ja.
Das berühmte alkoholhaltige Malzgetränk mit roten Traubenmaste, wie schon erwähnt.
Genau. Das ist die Brauerei Bayer in Kleinheim. Also es ist auch ein fränkisches Bier. Helmut Bayer, der eben also eigentlich klassische fränkische Biere braut in einer alten, traditionsreichen Hausbrauerei, die auch eine Gaststätte mit dabei haben, aber der eben selber auch Biersommelier ist, also eine Ausbildung als Biersommelier auch gemacht hat und eben dieser ganzen Craft-Beer-Szene eben auch sehr aufgeschlossen ist und eben auch Varianten macht, Biere mit Blüten zum Beispiel vergärt oder Biere dann eben auch in so geflavorten Fässern, Sherry-Fässern oder Portweinfässern oder so eben ausbaut. Und dann hat er eben jetzt zwei Varianten dabei. Einmal mit Müller-Thurgau, also mit der weißen Variante eines Bockbiers. Und das hier ist Cabernet als rote Variante des Bockbiers. Mhm. Das ist auch das erste Mal, dass ich das probiere.
Hat auch schon eine Frucht in der Nase hier, ne?
Ja.
Die rote Frucht.
Ja.
Definitiv.
Der riecht aber auch nichts nach Bier, ne?
Nee, hier ist es tatsächlich mehr. Also es ist schon, ich finde, es hat schon eine Würze. Also die Würze riecht man schon irgendwie, aber dann liegt da schon auch echt eine rote Frucht.
Ne?
Ja, so eine Malzigkeit schon auch, genau. Dieses etwas süßere Malz. Mhm. Und dann ist es aber offensichtlich mehr Frucht als bei den anderen beiden, würde ich sagen, oder?
Ja. Die ist schon dominant und im Untergrund schwebt so leicht diese Malz-Süße mit.
Ja. Ja, das ist auch eine witzige Variante.
Man weiß gerade gar nicht, was man sagen soll. Nicht, weil es so schlimm ist, sondern weil man erstmal denkt, ach.
Genau, weil es halt jetzt süß ist. Wir hatten zwei quasi Sauerbiere und jetzt haben wir ein süßes hinterher. Ne?
Genau.
Das ist so ein bisschen so...
Ist der Gaumen erst kurz so...
Erster Gedanke ist so ein Mixgetränk, oder?
so ein bisschen Mixgetränk, stimmt.
Ja.
Es ist, das ist echt abgefahren. Also man hat irgendwie 10%, also es ist, steht man halt nicht drauf, weil es nicht draufstehen darf, aber es ist eben ein Bockbier. Mhm. Und dann aber eben mit diesem Cabernet. Also Cabernet als Traubensorte hätte ich jetzt noch nicht erkannt, aber dass da jetzt Traube mit drin ist, finde ich offensichtlicher als bei den anderen beiden.
Ja.
Ja.
Oder zumindest Frucht. Mhm. Ne? Und das mit der Süße ist ein bisschen irritierend dabei. Wobei ja das Bockbier für sich genommen auch süß wäre.
Genau.
Aber,
also,
aber es ist halt so ungewohnt, also weil halt noch die Frucht mit.
Ja, ja, eben. Ja.
Aber das in der Kombination mit der Frucht finde ich ungewohnt. Also,
da ist so eine leichte Sperre.
Ja.
Mhm.
Ja. Aber nicht schlecht.
Interessant auf jeden Fall, ja.
Es breitet sich aber hinten über den Gaumen nochmal so richtig aus, ne?
Mhm.
Ich finde Mixgetränk ein bisschen hart.
Ja, das ist was meine Mutter machen könnte, die auch gerne mal irgendwie, ach, hier war noch ein Rest roter Traubensaft und den habe ich mir das Bier reingemacht. So.
Das finde ich jetzt hart. Also ich finde... Also es ist schon ein bisschen sperrig, aber ich finde es jetzt nicht schlecht, muss ich sagen.
Nee, schlecht finde ich
es. Ich glaube, es liegt auch an der Kombination, wie wir das getrunken haben. Also es schmeckt jetzt nicht so, als hätte man noch so Traube einfach mal ein Bockbier gepackt. Das würde ich jetzt nicht so sehen.
Nee, aber diese Assoziation Mischgetränk ist stärker da als bei den ersten beiden.
Mhm. Ja, das so.
Also da waren die, das war feiner.
Ja.
Das war feiner.
Ja,
so,
genau.
Das war eine, das war dann, wie gesagt, eher so eine Saison, wo man denkt, okay, ist da noch was mit dabei? Aber das wäre so erste Gedanke wäre halt, okay, das wird wohl eine Saison sein.
Ja.
Und das erste ist genau eher so Berliner Weiße oder irgendwie sowas gewesen. Auf jeden Fall was Leichteres. Und hier hast du jetzt eben halt, weil diese Süße auch noch dabei ist und weil diese man hat so ein bisschen so zwei unterschiedliche Sachen oder zwei Sachen zusammen, von denen man sich überlegen muss, ob die zusammengehören.
Ja, stimmt. Und du hast natürlich auch das Gefühl, der steigt mit Sicherheit schneller zu Kopf in irgendeiner Form. Also bei denen kann man sich ja vorstellen, dass man da durchaus mal so eine Flasche leeren kann. So mit Ruhe und Weile.
Beim Orca-Bräu.
Genau, beim Orca-Bräu, vielen Dank. Aber beim Vinator, da weiß ich jetzt nicht, ob eine ganze Flasche so das wäre, was ich mir wünschen würde.
Ja,
nee. Das würde ich mir auch nicht wünschen. Aber ich könnte mir das tatsächlich auch gut vorstellen, wiederum zu einer bodenständigen Küche, wo man vielleicht eben auch in den Soßen ein bisschen mit der Frucht spielt.
Mhm.
Das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen. Und vielleicht sogar sozusagen die Soßenvariante mit dem Bier machen und das Bier nochmal dazu. Also auch
ich wollte gerade sagen, ja. Also das ist eigentlich so ein Bier, damit könntest du eigentlich auch wunderbar, ich weiß jetzt nicht, wo das Preis liegt, aber ganz gut kochen, ne?
Mhm.
Tatsächlich.
Mhm.
Wenn man das wieder auffangen möchte.
Ja.
Hm. Glaubst du, dass das für... Ist das Spieltrieb bei Winzern, dass die sich jetzt diesem Stil nähern? Oder ist das eine zusätzliche Erlösquelle?
Nee, ich glaube, Letzteres spielt eigentlich keine Rolle. Ich glaube, das ist einfach irgendwie Spaß an der Freude. Die Winzer liefern ja auch im Wesentlichen die Trauben einfach. Und es sind die Brauer, die halt den Spieltrieb haben, glaube ich.
Mhm. Ja. Es gibt ja auch so ein paar, die wechseln ganz, wie jetzt zum Beispiel Sebastian Merge von der Bierfabrik, der ja eigentlich Winzer aus der Winzerecke kommt.
Okay.
Und jetzt in Berlin tatsächlich Biere macht, die allesamt stark in diese, oder nicht allesamt, aber viele, in diese Weinrichtung gehen.
Ja, ist ja beides, ne? Er ist irgendwie Braumeister und aber auch gelernter Winzer, ne?
Ja, ja, eben.
Ja.
Mhm. Also.
Okay.
Tatsächlich wechseln ja einige Sebastian Merge.
Bierfabrik Berlin.
Okay, müssen wir mal aufschreiben.
Boah, wir konnten einen Tipp liegen. Das ist tatsächlich ganz interessant. Aber einige wechseln tatsächlich auch irgendwie die Seiten. Offensichtlich. Vielleicht ist tatsächlich so die Front dazwischen dann gar nicht mehr so groß, wo man noch so viele
Parallelen hat. Ich glaube, gerade in dieser, ich sag mal, jetzt in dieser Craft-Szene haben die Leute auch viel weniger Berührungsängste.
Mhm.
Ne? Also einfach junge Brauer, junge Winzer. Ich meine, da ist einfach nicht mehr, was sollen die sich da irgendwie ärgern? Ja.
Auf jeden Fall, ja. Und es ist ja auch naheliegend, ich bin jetzt zum Beispiel, ich mache gerade einen Cider, so, also ich bin ja so Heimbrauer und dachte jetzt, ich habe ja im Prinzip alles da, ich kann damit ja auch einen Cider machen, muss ja nur die entsprechende Hefe haben und dann ist halt irgendwie der Grundstoff halt eben Apfelsaft.
Ja.
Und der Weg da jetzt beim nächsten Mal auch irgendwie noch ein bisschen Hopfen mit reinzumachen, den man sowieso rumfliegen hat, um dann noch ein paar andere Aromen rauszukriegen, der ist ja nicht weit.
Ja.
So. Und das werde ich auch mit Sicherheit ausprobieren. Also insofern ist auch in der anderen Richtung oder in die andere Richtung gibt es ja auch Möglichkeiten, dazu sagen, man macht irgendwas, um einfach noch so einen anderen Kitzel rauszuholen.
Ja,
also im Grunde nutzt es beiden, sowohl mir als auch Weinfabrikanten, sagst du, diese Craft-Bewegung. Weil in Sachen Bier wissen wir, ist es ja jetzt nicht so, dass wir haben eine Welle, die kommt, bezwecksweise wir haben einen Trend, der kein Trend mehr ist, weil er sich verfestigt, aber es ist minimalst. Also mit Glück bewegen wir uns da ja schon so bei 1% Marktdichte, aber es ist tatatsächlich wenig.
Ja.
Wie ist es bei diesen Craft-Weinen, die du erwähntest?
Diese Naturweine. Ja, gemessen an der Gesamtproduktion ist es natürlich auch minimal. Das sind auch nur ein paar Prozent. Ne?
Oh.
Aber sie machen halt viel mehr Lärm. Also sie haben eine viel höhere Aufmerksamkeit. Und ich glaube auch, dass sie eine große Zukunft haben in einer Nische. Mhm. Es wird immer Nische bleiben, weil du es halt auch nicht in großem Stil einfach produzieren kannst. Also die wollen nicht und die können auch nicht gegen die großen Weinfirmen angehen. Aber es ist halt eine Nische, die jetzt zunehmend gut besetzt wird und die einfach für Leute ist, die eben gerne ausprobieren, so wie bei den Bieren auch, die offen sind, die auch gute Produkte haben wollen und
bereit sind und auch können,
nämlich Geld dafür zu bezahlen, genau, weil sie halt vergleichsweise teurer sind. Ja,
genau.
Stimmt, auch noch ein wichtiger Aspekt bei der ganzen Sache, ja.
Sie sind lauter, sie müssen natürlich auch lauter sein, definitiv. Sie können natürlich auch die besseren Stories erzählen. Eigentlich müsste man ja mal so ein, wir haben Craft Beer Festivals, ihr habt ja sicherlich auch irgendwie Weinfestivals da in dieser Geschichte, in dieser Branche. Eigentlich müsste man die ja irgendwann mal zusammenlegen. Ne? Wenn wir schon Hybride machen, müssten wir ja eigentlich die mal zusammenführen.
Ja, könnte man mal machen. Also das könnte man wirklich mal machen, diese sozusagen Natur, Wein und Bier zusammenbringen, finde ich schon ganz spannend. Das ist eigentlich eine gute Idee.
Ja, mit dazu passenden Speisen. Ich glaube,
das
Tolle ist, da kann man auch mal mit Freunden hingehen, die sonst kein Bier trinken, sondern nur Wein und so. Das
heißt, und umgekehrt.
Du triffst viel mehr Menschen. Das wäre eigentlich mal eine schöne Idee. Und mir ist keins bekannt in dieser Form, dir?
Nee.
Mensch, Christoph, da müssen wir dran arbeiten. Wir haben ein Projekt.
Auf dem Hof von der Rote 66.
Das Hamburger Craft Wein Festival, genau.
Ah, super.
Ja, genau, man stellt sich so eine Wagenburg vor, ne, mit Food Trucks und innen drin dann Winzer und Craft Beer Produzenten.
Ich sag mal, das kann was werden.
Das kann was werden.
Definitiv. Wir haben unsere drei hier getrunken.
Ja.
Du wirst einen Artikel schreiben, noch mit einigen Beispielen mehr, denn du hast ja ein bisschen gesammelt für diesen Artikel. Wo werden wir diesen lesen können?
Das gibt es dann in Meininger Sommelier. Das ist im Prinzip eine Fachzeitschrift für Sommeliers, die sich in den letzten Jahren wirklich auch sehr schön entwickelt hat, schönes Layout hat, gute Leute dabei hat auch und gibt es in ausgewählten Fachzeitschriftenhandel und ich denke, je nachdem auch in Bahnhofsbuchhandlungen und so, wo man eben auch die etwas selteneren Magazine bekommt aus dieser Ecke. Ne?
Ja.
Ja. Ich weiß noch gar nicht genau, wann es rauskommt. Ich muss meine Unterlagen jetzt Ostern abgeben, also ich denke mal jetzt im Anfang Mitte Mai wahrscheinlich. Ne?
Dann ist der voll im Abgabestress und du sitzt trotzdem bei uns, wie toll.
Och ja.
Du wirkst so entspannt. Die eine oder andere Nachtschicht, das geht schon.
Nee. Also der Artikel steht eigentlich, dafür der steht jetzt, das ist eigentlich kein Thema.
Ja.
Gut, da muss man ein bisschen die Augen aufhalten. Wir werden diese Biere nochmal auf unserem Blog vorstellen, der da heißt www.hopcast.de.
Mhm.
Da findet man dann auch eine Verlinkung natürlich zu deinem Blog, deinem Original verkorkt.
Danke.
Möchtest du nochmal sagen, Original verkorkt?
Original.de.
De.
Ja, genau.
Bist du auch auf anderen Facebook, Instagram, findet man dich irgendwo?
Ja, also entweder Original verkorkt, auch bei Facebook, also sozusagen die Seite ist da. Ich selber bin mit meinem Namen da, Christoph Raffelt. Bei Instagram bin ich als Original verkorkt und bei Twitter bin ich als O verkorkt, weil der Name einfach zu lang war für Twitter damals. Genau, gibt es sonst noch irgendwelche?
Das langt ja auch schon.
Ich vergesse, ja, das langt schon.
Genau, also Twitter auch. Bestehen wir nicht, wir bespielen Facebook und Instagram. Und alle Verlinkungen unter www.hopcast.de. Wir haben noch Termintipps, die ich in meiner manchmal effizienten Art eiskalt ausgelagert habe, damit ich nicht recherchieren muss. Habe ich es an den Kollegen abgegeben.
Ja, ich habe auch einen Termintipp. Und zwar ist der für Juni. Da gibt es in Frankfurt das dritte Sparkling Festival. Das heißt also Schaumwein. Und Schaumwein ist einfach auch ein sehr schönes Thema, finde ich. Was natürlich auch auf der einen Seite dieses Veuve Clicquot und Boulanger und teure Champagner-Thema ist, aber auf der anderen Seite sich sozusagen unterhalb dessen halt auch total viel tut also und getan hat. Also zum einen eben auch handwerklich arbeitende Champagner-Winzer, die es lange Zeit nicht gab oder nur sehr selten irgendwie, die man nur sehr selten gefunden hat. Da hat sich schon eine ganz eigene Szene entwickelt die letzten 15 Jahre. In der deutschen Sekt Szene, also mit deutschem handgemachten Sekt, tut sich unheimlich viel. Mhm. Richtig gute Sachen, richtig gute neue Projekte. Und auch in dieser Schaumwein-Szene gibt es ja verschiedene Varianten, wie man Schaumweine herstellen kann. Und eine, die eben mit dieser ganzen Craft-Naturweinbewegung eben auch nach oben gekommen ist, sind die sogenannten Pet Nuts, was steht für Petillon Naturel, also Schaumweine, die gärend auf die Flasche kommen und dann in der Flasche halt zu Ende gären. Mhm. Was halt anders ist als beim Champagner, wo es ja zwei Gärungen gibt. Mhm. Also wo es sozusagen noch so ein bisschen so ein Eigenleben gibt nachher in der Flasche und manchmal die eine oder andere Überraschung. Das ist sozusagen das, was in dieser Szene halt sehr populär ist. Mhm. Genau. Also unkomplizierte, recht. Die meisten haben auch so einen etwas gröberen Schaum. Das ist einfach auch gewollt, sozusagen, um sich von diesen ganz feinen Bubbles abzusetzen. Okay. Genau. Und das Sparkling Festival zeigt das Ganze so ganz gut irgendwie, sozusagen, was sich so in Europa an unterschiedlichsten Schaumweinstilen tut.
Und das ist im Juni am?
3.-4. Juni, glaube ich.
Okay, ja. 4. Juli.
In Juno. Dritter Juno in Frankfurt, genau. Okay. Und es ist so ein bisschen aufgeteilt in, wie das manchmal so ist, in Fachbesucher eben, die davon 14 bis 16.30 ran können. Und ab 16.30 ist dann Endverbraucher.
Darf der Pöbel ran.
Genau.
Ganz unkompliziert.
Frühbucher bis 2. Mai 49 Euro, sonst 59 an der Abendkasse sozusagen. Mhm. Ne? Aber dafür bekommt man dann tatsächlich auch ein sehr schönes Programm eigentlich an Sachen.
Trifft man dich da?
Ich versuch's.
Ist es immer manchmal schwer, wenn man alles in der MH hat.
Es ist super schwer.
Job, aber ich Familie.
Bin schon recht, genau, ich bin recht viel unterwegs, jetzt gerade in den letzten Wochen auch gewesen, eben auch für verschiedene Geschichten, Familie. Und es gibt halt viele Veranstaltungen auch. Zu manchen muss ich und bei manchen muss ich mir dann sehr gut überlegen, ob ich es schaffe. Oh. Ist halt so. Aber gibt Schlimmeres.
Es gibt härtere Jobs, das sagen wir auch. Hast du noch was zu sagen, Stefan?
Nee.
Nichts.
Ich bin durch. Gar nicht. Du bist durch.
Ich bin durch.
Wir möchten das Fenster hier gleich aufmachen.
Ich wollte immer noch natürlich meine Lieblingsweingeschichte, so, also ich so als Wein-Rookie sozusagen, vor vielen Jahren.
Ich hab doch noch was zu sagen.
Wir hatten eine Freundin von mir, war mit einem großen Weinkenner verheiratet, der dann später auch selber einen riesen Weinkeller hatte. Und es gab eine Silvestereinladung und es war vor über 20 Jahren und dann die Ansage, bring mal einfach einen Sauternes mit. So, und ich so als Weinanfänger bin dann natürlich auch in einen Weinladen gegangen und ja, ich hätte gern einen Sauternes und habe da natürlich erstmal geschluckt, weil der kostete irgendwie 100 Mark oder so und da fing es auch erst an natürlich so, ne? Das ist natürlich, wenn man nicht gewohnt ist, in diesem Segment, so bring doch einen Wein mit. So.
Ja, das ist dann schon allerdings auch echt eine krasse Ansage.
Ich sag mal, es gibt diesen Film Friends with Money, ne? Das ist ja schon überlegt, welche Freunde man da um sich
versammelt. Schlimmer wäre gewesen, sie hätte gesagt, bring mal ein Chateau de Cam mit. Wäre auch so dran gewesen, aber noch ein bisschen teurer.
Naja, das hat mir
aber das hat schon gereicht.
Das hat schon gereicht, ehrlich gesagt.
Ja, das find ich auch krass. Bring mal ein Sauternes mit. Alles klar.
Ist ein geflügeltes Wort. Ne? Ja, schöne Anekdote.
Ja,
genau. Damit schließen wir jetzt.
Ja. Und sagen Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal.
Ja, und ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, wir danken.
Gerne, wir danken.